Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, höre ich mich normal an?
Ja. Gut. Warum?
Weil mir ein Zahn gezogen wurde.
Also ich höre das nicht raus.
Okay, gut. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich mich heute ein bisschen komisch anhöre, liegt es daran, dass mir ein Zahn fehlt. Ich muss mich das mal dran gewöhnen.
Ja.
So ist das.
Ja. Du kannst dich aber noch kurz erholen, okay, bevor du dran bist. Ich habe eine ganz kurze Geschichte, die ich gerne vorab erzählen möchte. Und zwar bin ich bei meiner Recherche über die Knutby-Morde in Schweden gestolpert. Und ich habe leider nicht genug Quellen gefunden, um daraus eine ganze Folge zu machen. Aber ich fand es doch spannend genug, um es mal ganz kurz hier zu erzählen. Und zwar hat sich das Ganze im Jahr 2004 abgespielt. Und da musst du dir vorstellen, ist in der Nacht auf einmal jemand eingebrochen ins Haus des Pastors und hat die Frau erschossen. Und dieselbe Person ist dann ins Nachbarhaus, wo ein anderes Ehepaar gelebt hat, und hat dort auf den Mann geschossen. Der hat allerdings schwer verletzt überlebt und konnte eine Zeugenaussage machen. Und das führte dazu, dass man auf das Kindermädchen der Pastorenfamilie gestoßen ist. Und die hat dann auch zugegeben, dass sie beide Morde begangen hat.
Aber warum?
Ja, genau, warum? Was war das Motiv? Und sie war geistig verwirrt. Und nach gab es aber auf einmal zwei andere Verdächtige. Denn was auf einmal rauskam, der Pastor und die Nachbarin hatten eine Affäre. Und jetzt waren ja auf einmal die beiden Störer quasi
beseitigt,
beziehungsweise ja nicht ganz, weil der Mann hatte ja überlebt.
Ja.
Wie sich dann nach umfangreichen Recherchen herausstellte, war es so, das Kindermädchen hatte den Mord und den versuchten Mord begangen, allerdings angestiftet von dem Pastor. Sie war dem sexuell und auch mental komplett verfallen. Er hatte sie dahingehend quasi manipuliert und deswegen wurde er auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Und sie sitzt jetzt eben in einer psychiatrischen Klinik. Während des Prozesses kam dann auch noch raus, dass die erste Frau des Pastors unter, mysteriösen Umständen verstorben war, nämlich in der Badewanne, mit ganz schön viel Drogen im Blut. Und das wurde damals eben als Unfall abgetan. Aber heute guckt man natürlich anders drauf und geht davon aus, dass er damals auch schon seine erste Frau vermutlich selber aktiv beseitigt hat und jetzt eben das Kindermädchen dazu angestiftet hat. Das ist eben nach hinten losgegangen. Er wurde überführt. Aber so werden auf einmal aus den Opfern auch manchmal Täter.
Das stimmt. Ja, Tanja, dann kommen wir mal zu meiner Geschichte heute. Und zwar, es war ein rauer Herbsttag des 26. Oktober 1965 in Indianapolis. Dort in einem Keller wurde die damals 16-jährige Sylvia Likens oder Likens, wie würdest du sie aussprechen?
Ich würde Likens wahrscheinlich sagen.
Okay, Sylvia Likens, tot aufgefunden. Der Mordfall, denn es war ein Mordfall, erregte Aufsehen über die Grenzen der USA. Und kennst du den Film von Jack Ketchums Evil?
Nee, der sagt mir nichts.
Der ist hier in Deutschland unter dem Titel The Girl Next Door erschienen und basiert locker auf der schockierenden Geschichte von Sylvia Likens.
Mhm.
Und das ist so jetzt romanmäßig.
Mhm.
Und da gibt es noch eine weitere Verfilmung, die heißt An American Crime. Sagt dir das was?
Nee, auch nicht.
Der Film stellt diesen Tathergang nochmal genauer vor.
Mhm.
Und ich erzähle jetzt einfach mal die Geschichte. Einigen ist es vielleicht schon bekannt. Und zwar am 19. September 1929 wurde Gertrude Nadine Banicewski als drittes von sechs Kindern geboren. Zu ihrer Mutter hatte Gertrude ein eher verhaltenes Verhältnis. Ihren Vater hat sie abgöttisch geliebt und fühlte sich dementsprechend auch mehr hingezogen als zur Mutter. Umso schlimmer war es für sie, als ihr Vater an einem Herzinfarkt starb. Da war sie gerade mal 10 Jahre alt. Den Tod konnte sie nie richtig akzeptieren und hinterließ bei ihr ein Trauma. Mit 16 hat sie bereits die Schule abgebrochen und hat den Polizisten John Banicewski geheiratet. 4 Kinder haben sie gemeinsam bekommen und das war John dann wohl auch etwas zu viel und ließ sich nach dem 4. Kind scheiden. Gertrude blieb aber nicht lange allein, heiratete neu und diese Ehe ist nicht weiter erwähnenswert, denn sie endete bereits nach 3 Monaten. Und der Hauptgrund hierfür war, dass sich der neue Ehemann nicht für die, ich sag mal in Anführungsstrichen, fremden Kinder interessierte und somit auch keine Verantwortung übernehmen wollte. Und irgendwie konnte der Ehemann Nummer 1, also John, nicht ganz die Finger von ihr lassen. Und er kehrte nach der Scheidung zur Gertrude zurück. Sie heirateten erneut und sie bekamen 2 weitere Kinder. Diesmal sollte die Ehe 7 weitere Jahre halten, bis sie endgültig scheiterte. Zu dem Zeitpunkt war Gertrude 34 Jahre alt. Dann begann sie ein Verhältnis mit einem 23-Jährigen, der sie mehrmals vergewaltigte und sie dadurch eine Fehlgeburt erlitt und danach einen Sohn bekam. Er trennte sich nach der Geburt des Sohnes von ihr, also war sie nun mit 6 Kindern allein. Das ist auch krass, oder? Ja. Und von Gertrude komme ich jetzt erstmal einmal zu dem späteren Opfer, Sylvia Likens. Auch Sylvia wurde als drittes von 5 Kindern einer Schaustellerfamilie geboren. Das war am 3. Januar 1949. Sie hatte eigentlich immer die nachteilige Position in der Familie, das sage ich jetzt mal so, denn ihre Geschwister waren jeweils 2 Zwillingspärchen und auf dem der Fokus in erster Linie lag und sie immer benachteiligt wurde. Trotzdem war sie ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen, was später Nachbarn und Freunde über sie sagten. Sie war auch gut in der Schule und hatte das beste Verhältnis zu ihrer Schwester Jenny. Vielleicht lag es auch daran, dass sie durch ihre Kinderlähmung gehandicapt war. Und da die Familie ja Schausteller waren, waren sie auch stets am Umziehen und auch das Geld der Familie mit den 5 Kindern war eher eng. Und aufgrund der finanziellen Situation wurde Jenny und Sylvia auch oft zu Hause eingesperrt, wenn der Rest der Familie Unternehmungen gemacht hat. Und das finde ich auch richtig fies, ne, eigentlich. Ja. Und trotz allem hat Sylvia ihre Fröhlichkeit nicht verloren. Und bei einem dieser Ausflüge wurde Sylvias Mutter wegen Ladendiebstahl verhaftet. Nun war die Familie irgendwie auf sich gestellt. Sylvia und Jenny waren auch bekannt mit Paula. Und das war eine von Gertrudes Kindern. Und Paula nahm die beiden mit zu sich nach Hause und sie übernachteten dort. Der Vater von Sylvia gefiel das eigentlich ganz gut, denn somit musste er sich ja nicht noch um Jenny und Sylvia kümmern und sprach mit der Mutter von Paula, also Gertrude, und bot ihr $20 die Woche an, damit die Kinder dort bleiben können. Und Gertrude die Rolle der Pflegemutter übernehmen sollte. Und $20 waren in der Zeit nicht wenig und Gertrude willigte ein, leider muss man sagen.
Hat sie dann nur die Sylvia genommen oder auch die Jenny?
Beide.
Okay.
Und nach der ersten Woche erhielt auch Gertrude ihr Geld pünktlich. Allerdings schon nach der zweiten Woche blieb das Geld aus. Voller Wut und aus diesem Grund waren die Kinder Sylvia und Jenny nun die Opfer der fehlenden Zahlung. Gertrude nahm ein Paddel aus der Garage und schlug auf die Kinder ein. Sylvia war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre und ihre Schwester ein Jahr jünger. Auch hier spürt Sylvia den Zorn von Gertrude heftiger, vielleicht weil Jenny irgendwie ja gehandicapt war wegen ihrer Kinderlähmung.
Aber da frage ich mich, warum die Gertrude die nicht einfach sofort vor die Tür gesetzt hat. Und ich
frage... Ja, wegen dem Geld, ne?
Ja.
Die braucht ja auch das Geld.
Aber das hat sie ja eben nicht bekommen.
Ja, aber
dann
sie hofft ja,
so,
ja wohl noch drauf.
Ja, wahrscheinlich. Und ich verstehe auch den Vater nicht, weil wenn die zu dem Zeitpunkt ja schon 16 und 15 waren, dann hätte er die ja auch mal alleine im Haus lassen können eigentlich.
Eigentlich ja. Und jedenfalls als Grund für die Schläge, die zum Alltag wurden, hat sie auch nicht den Zorn auf dessen Vater genannt, wegen der ausstehenden Zahlung, sondern Unehrlichkeit und dass sie stets Sex hätten und vor allem Sylvia mit ständig wechselnden Jungs und allen so ein Blödsinn, hat sie erzählt. Nachdem die Mutter der Jugendlichen auch wieder aus dem Gefängnis kam, haben sie ihre Kinder auch unregelmäßig besucht. Und sie haben auch nichts von diesen Misshandlungen gesagt, weil sie ja Angst vor dieser Gertrude hatten und auch Angst davor, dass die Eltern ihnen nicht glaubten, sie dann ausgeliefert sind und dass das alles noch viel schlimmer
ja.
wird.
Wobei, man muss ja sagen, die Eltern hätten das eigentlich ja, denke ich mal, auch beobachten können, weil da wären ja auch blaue Flecke gewesen sein.
Vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so schlimm.
Ja,
ne?
Vielleicht.
Und jetzt wird das Ganze noch einen Gang härter. Und zwar Gertrude fand immer mehr Gefallen an den Misshandlungen an den Jugendlichen, sodass sie fortan auch ihren Kindern sowie dessen minderjährigen Freunden anstiftete, Sylvia und Jenny zu schlagen. Körperliche Züchtigung nannten sie es. Und ganz link auch diese Paula, also die Tochter von der Gertrude, die auch sichtlich Gefallen an den Misshandlungen hatte. Sie hat ja ihrer Mutter vorgelogen, dass Silvia zu ihr gesagt hätte, dass sie eine Sexarbeiterin sei. Und daraufhin wurde Silvia noch brutaler geschlagen. Gertrude verlor jegliche Realität und bezichtete Silvia als Sexarbeiterin und sie sei es ja gewohnt, regelmäßig da unten was drin zu haben. Sie trommelte ihre Kinder und Freunde zusammen und Silvia musste sich im Kreis vor allen eine Colaflasche in die Vagina einführen. Nicht nur, dass es ja derbe schmerzhaft sein muss, auch diese Erniedrigung.
Ja.
Das finde ich halt echt richtig schlimm. Und auch mit glühenden Zigaretten wurde sie misshandelt. Später zählte man mehr als 100 Brandverletzungen. Und aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie inkontinent und musste fortan im Keller schlafen. Und der Keller war nun ab sofort der Folterkeller. Immer wieder wurde sie dort gequält. Man hat ihr auf die Brandwunden Salz gestreut.
Und da muss ich mal ganz kurz sagen, also spätestens dann, weil diese 100 Brandspuren wurden ja auch nicht in einer Nacht gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Eltern was gemerkt haben müssen.
Ja, oder die kamen dann auch nicht mehr.
Das kann auch sein.
In der Zeit. Man hat sie mit kochendem Wasser übergossen. Also das war die absolute Hölle für das einst fröhliche Mädchen. Dann wurde sie auch als Übungspuppe für Judo-Übungen benutzt und grün und blau geschlagen. Paula hat sie so heftig dabei geschlagen, dass sie sich selbst das Handgelenk gebrochen hat. Und Silvia war immer völlig nackt, denn ihr wurde die Kleidung verweigert. Also sie hat in diesem Keller immer nackt gelebt. Und auch ganz schlimm fand ich, dass sie auch Jenny gezwungen haben, also ihre Schwester, wo sie eigentlich den besten Bezug zu hatte, dass sie sie auch schlägt und schlagen musste.
Ja.
Und sie konnte auch aufgrund von Unterernährung überhaupt nicht weinen, weil sie gar nicht so viel Flüssigkeiten im Körper hatte.
Oh Gott,
sie hatte keine Tränen.
Ja.
Auch heftig, oder?
Ja.
Dann musste sie im Keller ihren eigenen Kot und ihr Urin zu sich nehmen. Und was ich auch echt erschreckend fand, dass niemand der Nachbarskinder dass man ihren Eltern irgendwie erzählt haben, dass es überhaupt nicht rauskam. Denn es mussten echt viele in der Nachbarschaft wissen, was da los war. Denn die Kinder von Gertrude haben damit rumgeprahlt, dass sie ein nacktes Mädchen im Keller haben und dass sie sich das gegen Geld auch anschauen konnten.
Ja, und das hört sich für mich nämlich auch danach an, als wussten ganz viele das, wahrscheinlich auch die Eltern zum Teil. Und es ist einfach nichts passiert.
Haben das einfach so stillschweigend hingenommen.
Ja.
Ne?
Wer weiß, was für eine Ausstrahlung diese Gertrude auch hatte. Vielleicht haben auch alle anderen Angst vor ihr gehabt.
Ja, sie war extrem in einer auswegslosen Situation und selbst Hilferufe und ein Fluchtversuch konnte sie nicht retten. Nachdem wieder etwas Ruhe im Keller eingekehrt war, erlaubte Gertrude ihr auch, dass sie sich anziehen durfte und oben im Bett schlafen, wenn sie es nicht einnässen würde.
Aber sie war ja inkontinent.
Genau. Aber Tanja, genau, dreimal darfst du raten, was passiert ist. Sie hat sich aufgrund ihrer Inkontinenz eingenässt und man denkt jetzt wirklich, sie hat das Schlimmste schon erlebt. Nein, es geht noch heftiger. Zur Strafe, dass sie ins Bett gemacht hatte, musste sie sich vor ihren Geschwistern mit einer Colaflasche selbst befriedigen. Dann hat Gertrude eine glühende Sticknadel geholt und ihr auf dem Bauch den Satz, ich bin eine Prostituierte und stolz darauf, eingebrannt. Die Kinder haben sie dann noch ein S auf die Brust gebrannt, was für Sklaven stehen sollte. Und danach wurde sie wieder nackt in den Keller zurückgesperrt. Am 24., also 2 Tage vor ihrem Fund, wurde sie von Gertrude und einem Nachbarsjungen erneut geschlagen und diesmal so heftig mit einem Besenstiel, dass sie aufgrund einer Hirnschwellung und inneren Blutung verstarb.
Was ja, muss man tragischerweise sagen, eine Erlösung für sie war.
Für sie, ja. Und Silvia musste im Laufe der Zeit einen fingierten Brief verfassen, in dem stand, dass sie von Jugendlichen misshandelt wurde und deshalb ausgerissen sei.
Mhm.
Diesen Brief legte Gertrude der Polizei nach dem Tod vor und somit kam die Polizei auch nicht weiter auf Gertrude und ihre Familie.
Mhm.
Bis halt dann doch die Polizei bei den Banicewskis klingelte und diese Chance nutzte Jenny und sprach den Polizisten an und sagte, holen Sie mich hier raus und ich erzähle Ihnen alles.
Mhm.
Und auch krass das Urteil. Sie machte ja auf Unzurechnungsfähigkeit. Dies wurde aber abgelehnt und sie bekam lebenslange Haft. Die Verteidigung ging in Revision und sie bekam 18 Jahre mit Aussicht auf Entlassung bei guter Führung. Und ey, im Knast war sie eine Vorzeigegefangene und sie war so nett zu ihren Mitgefangenen, dass sie dort Mom genannt wurde.
Gruselig.
Ist das nicht heftig? Mm. Das ist echt gruselig, ne? Und nach 18 Jahren sollte sie tatsächlich entlassen werden. Und es gab enormen Widerstand. Auch von Jenny und Familie im TV, Unterschriftensammlung, über 40.000, hat alles nichts gebracht. Sie wurde wirklich entlassen.
Unfassbar.
Ja. Und im Dezember 1985 kam sie dann tatsächlich frei. Und nur 5 Jahre später starb sie dann mit 60 Jahren an Lungenkrebs. Vielleicht hat ja das Karma dazu geschlagen. Und der Rest der Banisewskis Familie sowie 2 Nachbarsjungen wurden zu Haftstrafen von 2 bis 20 Jahren verurteilt. Das ist eine ganz krasse Geschichte, finde ich.
Ja, und das heißt ja sogar, dass andere eine höhere Strafe als sie selbst bekommen haben, ne?
Ja.
Dabei ist sie ja eigentlich die Haupttäterin. Das ist ja eine sehr, sehr grausame Geschichte. Kann man sich gar nicht vorstellen, was dieses Mädchen ertragen musste.
Ja, aber dass es möglich ist, ne? Du musst dir vorstellen, wie viel Mitwisser es da gegeben haben
und
muss.
Und mit Täter ja auch.
Ja, und wie viel da auch Spaß dran hatten.
Ja,
ne? Da hatten ja unheimlich viele Nachbarsjungen und Familienmitgliedern richtig Spaß dran, einen Jugendlichen eigentlich zu Tode zu foltern. Und das war echt eine Geschichte, die gehört zu meinen schlimmsten Geschichten, die ich hier erzählt habe. Tanja, dann kommen wir jetzt zu deiner Geschichte.
Ich hatte für heute 2 Geschichten vorbereitet und bin deshalb flexibel und habe mich jetzt für die weniger grausame Geschichte entschieden, weil ich glaube auch, wir haben jetzt an Grausamkeiten heute erstmal genug gehabt nach deiner Geschichte.
Ja.
Wir gehen in das Jahr 2011 nach Georgia und es geht um das Verschwinden von Lauren Giddings. Die hat zu dem Zeitpunkt mit ihren 27 Jahren an der Mercer-Uni Jura studiert und wollte Strafverteidigerin werden und stand auch kurz vor ihrem Abschluss und war jetzt am 26.06. verschwunden. Zu dem Zeitpunkt steht sie kurz vor ihrem Examen und plant danach, gemeinsam mit ihrem Partner nach Atlanta zu ziehen, der ihr direkt nach ihrer Prüfung einen Heiratsantrag machen möchte. Und den, so viel kann ich schon vorwegnehmen, wird sie nicht mehr bekommen. Hm. Am 30.06. ist ganz, ganz viel Presse auf dem Campus, denn das Verschwinden hat so ein bisschen die Runde gemacht. Und die Reporter versuchen, mehrere Studierende zu interviewen. Einer von ihnen ist Stephen McDaniel, der erzählt, dass er ein Nachbar von Lauren Giddings ist und sich auch sehr wundert, wo sie stecken könnte und erzählt, dass er gemeinsam mit Freunden von ihr in die Wohnung gegangen ist und sie da rumgeguckt haben, ob sie irgendeinen Hinweis auf ihr Verschwinden finden könnten. Und das erzählt er so recht ausführlich und irgendwann, später an dem Tag, spricht die Reporterin nochmal mit ihm und sie sagt: Habt ihr auch auf dem Parkplatz geguckt? Da wurde ja jetzt gerade die Leiche gefunden. Und du kannst diese Videos auch im Internet dir angucken. Stephen McDaniel ist total irritiert auf einmal. Er guckt die Reporterin an und sagt: Die Leiche? Und sie sagt: Ja, es wurde eine Leiche gefunden. Wir wissen nicht, ob es Lauren Giddings Leiche ist, aber es wurde was gefunden. Und er guckt sie völlig entgeistert an und sie fragt ihn: Ist alles in Ordnung? Geht's dir nicht gut? Und er sagt daraufhin: Ich muss mich setzen.
Was ist ja das live denn, diese Aufnahme?
Das ist live, genau. Die Leiche, beziehungsweise der Torso, der gefunden wurde in dieser Mülltonne auf dem Campus, ist tatsächlich der von Lauren Giddings gewesen.
Nur der Torso?
Zu dem Zeitpunkt nur der Torso. Auch das kann ich vorwegnehmen. Im weiteren Verlauf wurden weitere Leichenteile in verschiedenen Mülltonnen auf dem Campus gefunden.
Also die Geschichte ist dann auch ein bisschen schrecklich.
Ja. Man weiß allerdings zu den Details des Mordes, da kann man fast schon sagen, zum Glück nicht so viel wie bei dir.
Mhm.
Wir sind ja jetzt gerade am 30.06. und Lauren Giddings hatte ihre letzte Nachricht an ihren Partner, den sie ja jetzt demnächst geheiratet hätte, am 25.06. geschrieben. Und das ist eine ganz besonders tragische Situation, finde ich. Es war nämlich so, dass am 30. Freunde, beziehungsweise der Bruder dann, hat den Partner von ihr angerufen, den David, und hat gesagt, niemand hat von Lauren was gehört seit ein paar Tagen. Und der David, den hat das gar nicht irritiert, weil er meinte, sie bereitet sich ja auf das Examen vor. Und der Bruder hat gesagt, aber sie ist überhaupt nicht erreichbar seit Tagen für niemanden. Und daraufhin ist David auch skeptisch geworden, hat sein Handy zur Hand genommen und hat sich die letzte Nachricht von Lauren angeguckt. Und jetzt kommt das, finde ich, Tragische. Sie hatte ihm an dem Tag eine etwas längere Nachricht geschrieben und er hatte die beim Autofahren erhalten. Er hat da draufgeklickt, hat den ersten Satz gelesen, hat die Nachricht weggeklickt, weil er ja gefahren ist, und hat sie dann vergessen. Und hat dann aber auch offensichtlich die nächsten Tage gar nicht mehr versucht, sie zu erreichen, und hat auch diese Nachricht nicht nochmal gelesen. In der Nachricht stand: Ich hatte eine wirklich unangenehme Unterhaltung heute. Und sie hat erzählt, dass ein Kommilitone vom Campus sie angesprochen hat und sie ausgefragt hat über ihre Beziehung und dass ihr das total komisch vorkam. Und in derselben Nachricht hat sie erzählt, dass vor ein paar Tagen bei ihr eingebrochen wurde. Aber sie geht davon aus, dass es Jugendliche waren. Und da denke ich mir, wenn der die Nachricht an dem Tag gelesen hätte, dann hätte er sich doch gemeldet. Und wenn sie am nächsten Tag sich nicht gemeldet hätte, dann wäre er doch sofort skeptisch geworden. Wobei mich das eh wundert, dass die erst nach ein paar Tagen, also ihr gesamter Freundeskreis, sich Sorgen gemacht. In dem Fall muss man sagen, hätte es vielleicht ihr Leben gerettet. Die Polizei hat natürlich die Wohnung durchsucht. Es hat Schmuck gefehlt, von den sie von David geschenkt bekommen hatte. Handy und Tasche waren dort. Dementsprechend war klar, dass sie nicht freiwillig mitgegangen war. Und sie haben natürlich sofort alle Nachbarn aufgefordert, eine Hausdurchsuchung, also eine Wohnungsdurchsuchung zuzulassen. Und alle haben dem zugestimmt. Bis auf einen.
Ja, jetzt kommt das
Steven nämlich. McDaniel, ja. Ganz genau.
Dadurch hat er sich ja schon verdächtig gemacht. Ne?
Total. Steven war auch auf dem Campus bekannt, weil er, ja, einfach unheimlich war. Viele fanden ihn unheimlich. Er hatte keine Freunde. Er wollte mit sexuellen Kontakten bis zur Ehe warten, hat deswegen keine Dates gehabt. Und sein Mitbewohner erzählte, dass er ganz oft von Macht gesprochen hat, von dem perfekten Mord, davon, wie er töten möchte. Und er meinte, das war ganz unheimlich und gruselig. Und wenn er dann gegrinst hat, dann hat man das Böse gesehen.
Oh, und da musst du dir vorstellen, mit dem schläfst du in einem Zimmer.
Ja.
Krass.
Ja. Und die anderen Kommilitonen hatten sich auch total gewundert, dass er so mitgeholfen hat bei der Suche, weil der sich sonst immer total zurückgezogen hat und ein Einzelgänger war. Aber jetzt weiß man natürlich, der wusste, wo man nicht suchen sollte. Wobei mich das wundert, dass er dann nicht versucht hat, die Leichenteile, sag ich mal, woanders nochmal hinzubringen, weiter weg vom Campus.
War vielleicht zu aufwendig, aber vielleicht zu risikohaft,
ja,
die dann noch irgendwie ins Auto zu laden oder so. Ne?
Ich kann mir auch vorstellen, weil er bei dem Mitbewohner eben immer von dem perfekten Mord gesprochen hat, dass er so ein bisschen größenwahnsinnig geworden ist und dachte, der wird nie erwischt. Die Polizei in jedem Fall hat jetzt das Interview gesehen und dadurch, dass er, wie du auch schon gesagt hast, seine Wohnung nicht hat durchsuchen lassen, war er eh schon verdächtig. Und jetzt mit dem Interview, wo man ganz deutlich sieht, dass ihn diese Nachricht von dem Leichenfund absolut schockt, war für die Polizei ganz klar.
Warum eigentlich? Ging ihm das so schnell, dass sie zu schnell gefunden wurde?
Oder ich glaube eben, dass der wirklich größenwahnsinnig war. Und ich glaube, der dachte, die Leiche wird oder die Teile werden nie gefunden. Ich könnte mir vorstellen, das ist aber nur Spekulation, das war ja schon Tage her, dass der dachte, der Müll ist längst entsorgt worden.
Ja, stimmt. Ja.
Das habe ich mir so gedacht.
Genau, und deswegen war er so überrascht, ja, dass die dann noch da war.
Genau. Und das Verhör kann man sich auch im Internet angucken. Das ist auch völlig abstrus. Er war ja selbst Jurastudent und er hat die Polizei da total auflaufen lassen. Er hat immer nur mit Ja und Nein geantwortet und du merkst richtig, wie die Polizisten total aggressiv werden, weil die wissen ja, und das sagen sie auch, wir wissen, dass du was gemacht hast. Und der Polizist, das sieht man auch in einem Video, der sagt dann: Was machst du morgen? Morgen spätestens finden wir dein Haar am Tatort. Und dann nimmt er seine eigene Hand und streicht sich über den Hinterkopf und nimmt dann ein eigenes Haar, was dann auf dem Tisch liegt, nimmt er so hoch und sagt, siehst du, so leicht ist das, so leicht verliert man Haare und guck mal, wie viele du davon hast.
Ja, ja.
Weil der hatte zu dem Zeitpunkt auch längeres Haar.
Mhm. Und das treibt ihn natürlich auf alle Fälle in die Enge.
Ja, aber die Polizisten, merkst du, werden immer verzweifelter und wütender und er reagiert halt überhaupt nicht darauf. Er lässt sie total abblocken. Er hatte ja mehrfach erzählt, dass er mit sexuellen Kontakten bis zur Ehe warten möchte. In seiner Wohnung, die jetzt durchsucht wird, werden allerdings Kondome gefunden. Und daraufhin sagt er, die hätte er einem Freund geklaut. Und jetzt wird er verhaftet wegen Diebstahl. Und damit möchte die Polizei natürlich einfach Zeit gewinnen.
Ja, klar.
Die wollen Zeit haben, um sich, um genug Beweise zu sammeln, um ihn überführen zu können. Sie finden seinen Internetverlauf, wo er ganz, ganz viele Hasspostings über Frauen reingeschrieben hat. Immer wieder sagt, dass er Frauen wehtun möchte. Sie finden alle möglichen Notizen über Lawrence Angewohnheiten und sie finden Videos, auch die kann man sich im Internet angucken. Die sind, ist wie in so einem Horrorfilm. Da siehst du, wie er Lawrence' Wohnung von außen filmt und so ganz nah am Fenster ist, hinter der Jalousie und so zwischen der Jalousie reinfilmt. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie die da drin war und das natürlich nicht wusste, aber durch diesen Spalt bei den Jalousien von ihm beobachtet und gefilmt wurde. Ganz, ganz gruselig.
Ist ja eigentlich dann schon so ein Stalker, ne? Ohne aktiv zu werden.
Ja.
So, ne? Also gegenüber der, der Frau, ne?
Genau.
Des Opfers.
Und er hatte offensichtlich einen Masterschlüssel, das hat er dann irgendwann zugegeben, machen lassen, ist dadurch in die Wohnung gelangt.
Auch noch.
Ja. Und hatte eine Maske und Handschuhe getragen und hat sie erwürgt. Das ist genau nach dem Gespräch mit ihr passiert. Das heißt, das Gespräch, von dem sie ihrem Partner noch berichtet hat, war das letzte Gespräch zwischen ihr und diesem Stephen McDaniel. Und danach, kurz danach, ist er in ihre Wohnung eingestiegen und hat sie umgebracht. Am nächsten Tag ist er nochmal dahin zurück, hat ihre Unterwäsche mitgenommen und hat mit einer Metallsäge in der Badewanne ihren Körper zerteilt und dann eben auf dem Campus abgelegt. Er hat lebenslänglich bekommen. Und bis heute ist seine Mutter davon überzeugt, dass er reingelegt wurde und die Polizei die Beweismittel so platziert habe, dass er als schuldig gilt.
Krass.
Und 2018 wollte er gerne eine Neuverhandlung seines Falles erreichen und hat sich selbst verteidigt. Ich glaube, er dachte auch da wieder in seinem Größenwahn, dass das ganz besonders smart ist, aber dadurch, dass er sich selbst verteidigt hat, war sein Anwalt jetzt eben entbunden und hat einfach als Zeuge gegen ihn ausgesagt. Und hat dann erzählt, dass er am Anfang noch an seine Unschuld geglaubt hat, aber dann einfach gesehen hat, dass die Beweislage ganz eindeutig ist. Und deshalb denke ich eben, dass in beiden Situationen sein Größenwahn ihm da absolut zum Verhängnis geworden ist. Er dachte, er würde den perfekten Mord durchführen und er war ganz weit davon entfernt.
Krass. Und was wurde jetzt bei der zweiten Verhandlung dann rausgekommen?
Er hat ja für eine Neuverhandlung plädiert. Er hat ja versucht, das durchzusetzen. Das wurde selbstverständlich abgelehnt.
Abgelehnt, ja. Und jetzt sitzt er immer noch im Gefängnis?
Genau.
Ja, krass.
Lebenslang. Der wird da vermutlich nicht mehr rauskommen.
Gut. Tanja, abschließend möchte ich noch was sagen. Das fiel mir nämlich jetzt eben dazu ein. Das ist jetzt kein Mord und Totschlag, aber kennst du noch die Sendung Domian?
Ja.
Und da hat mal ein Mann angerufen, das fand ich auch so gruselig, weil du das jetzt gerade so sagst, dass dieser Täter ja immer in diese Wohnung gegangen ist. Der hat angerufen bei Domian und hat gesagt, er fand seine Nachbarin immer so toll oder findet seine Nachbarin so toll. Und die hat die Balkontür immer offen gelassen, weil sie eine Katze hatte.
Ja.
Und ist dann halt zur Arbeit gegangen und hat diese Tür aufgelassen. Mhm. Und in der Zeit ist er ja über die Balkontür in die Wohnung und hat sich die Unterwäsche von dieser Frau angezogen und ins Bett gelegt bei sich, bei dieser Frau, und hat da onaniert und ist dann wieder zurück in seine Wohnung gegangen. Ich meine, da ist jetzt kein Mord draus geworden. Ne? Und Domian hat auch gesagt, er soll davon mit aufhören.
Ja.
Aber das fiel mir jetzt gerade noch so ein dazu. Da bin ich jetzt gerade drauf gekommen.
Ja.
Fand ich auch eine ganz schlimme Geschichte. Ne? Also da kannst du mal sehen, wie die Leute so teilweise drauf sind. Ne?
Ganz schreckliche Vorstellung.
Ja. Vor allem, wenn da einer bei dir in deinem Bett liegt, du weißt es gar nicht.
Ja.
Vielleicht hat die das auch noch gehört, diese Sendung, ne? Und hat sich dann vielleicht gedacht, oh Gott, vielleicht war der das.
Gruselig.
Ja. Ja, Tanja, dann hören wir uns, wenn es wieder heißt Crime of Your Life.